Was ist Fitness? Was gilt als fit? Wer gilt als fit? Und wie hängt all das im Lockdown zusammen? Ich war auf dem CrossFit-Park an der Saale und habe SportlerInnen gefragt, warum sie dort sind.
Weil ich nicht in mein Boxgym kann. Deswegen.
Ich bin eigentlich hier, weil ich Sport machen will. Und das ist die einzige Möglichkeit jetzt, also wegen Corona.
Aber was ist Fitness überhaupt? Es geht nicht in erster Linie um Sport oder das Erleben von Sport in einem Verein gemeinsam mit anderen. In seinem Buch Das Zeitalter der Fitness beschreibt der Historiker Jürgen Marczukat, was Fitness ist. Er sieht im fitten Körper den Inbegriff des zielstrebigen, disziplinierten und erfolgreichen Menschen in unserer neoliberalen Leistungsgesellschaft. Marczukat betont, dass
in meiner Interpretation Fitness sehr eng mit Freiheit verbunden ist. Und da wird dann uns die Anforderung formuliert, unsere Freiheit auch bestmöglich zu nutzen. Aber das Spannende ist ja gerade, dass niemand vor oder hinter uns steht und uns mit der Knute ins Fitnessstudio oder auf unsere Laufstrecke zwingt, sondern dass letztlich auch ganz viel eigene Entscheidung der Subjekte da drin steckt.
Bei Fitness ist also gefragt, uns selbst zu regieren und zu disziplinieren. Damit gilt der fitte Körper als Zeichen für den erfolgreichen Menschen, der sich selbst im Griff hat, Ziele verfolgt und erreicht. Das sind Eigenschaften, die in der Arbeitswelt gefordert werden. Doch seit wann ist Fitness mit der Arbeitswelt verbunden und nicht einfach Sport zur Vergnügung? Das Zeitalter der Fitness, das Marczukat beschreibt, hat sich historisch entwickelt und
diese Idee des Menschen als frei, der sein eigenes Schicksal bestimmen kann, ist ja eine Idee, die ja im fortschreitenden 18. Jahrhundert schon größere Konjunktur erhält. Und bis dahin führe ich die Fäden auch immer wieder zurück. Also bis ins ausgehende 18. Jahrhundert und die Zeit der Aufklärung.
Doch betrifft Fitness und die Vorstellung vom fitten Körper Menschen aller Geschlechter auf die gleiche Weise? Jürgen Marczukat meint, dass
traditionell, historisch ist aus dem 19. Jahrhundert heraus die Arbeit am Körper, um diesen Körper zu einem leistungsfähigen Körper zu gestalten, der auch so etwas wie die Fähigkeit zu politischer Teilhabe zum Ausdruck bringt, also ein tragender Staatsbürger zu sein, männlich konnotiert. Also dieser fitte Idealbürger ist ganz lange ein Mann. Und das beginnt sich in den 70er Jahren zu ändern. Im Zuge der feministischen Bewegung, die Frauen ja ganz vehement das Recht am und auf den eigenen Körper einfordern als Teil des politischen Programms. Also ein Teil dieser Forderungen bezieht sich eben auch auf das Recht, am eigenen Körper zu arbeiten, zu trainieren, den Körper zu gestalten durch Sport.
Die Vorstellungen des fitten Körpers gleichen sich geschlechtlich an. Wer von Fitness spricht, muss diese in einem gesellschaftlichen und sozialen Kontext verstehen. In spätkapitalistischen Gesellschaften spielt Fitness eine wichtige Rolle. Marczukat sieht Selbstbestimmung als Merkmal dieser Gesellschaften und
der Anrufung an das Subjekt, eben selbstbestimmt zu sein, frei zu handeln, was aber dann eben immer bedeutet, mit seiner Freiheit etwas anfangen zu können, sich selber im Griff zu haben, den sich selbst als Mensch und auch als Arbeitskraftunternehmer oder Unternehmerin, wie das in der Soziologie jetzt bisweilen heißt, als jemand zu verstehen, der in sich und seinen Körper investiert, um dann eben auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich sein zu können. Und das heißt, hier werden Qualitäten gefordert, die in der Fitnesswelt gefordert sind. Also bei Fitness heißt ja eben, sich um seinen Körper zu kümmern, vorausschauend zu handeln, Prävention ist wichtig, in sich zu investieren und das auch ohne Ende. Ja? Also Fitness bleibt nicht, Fitness geht immer wieder weg, wenn man aufhört, in ihr zu arbeiten.
Eigenschaften wie Leistungsfähigkeit, Disziplin und Belastbarkeit werden auf dem Arbeitsmarkt gefordert. Fitte Menschen scheinen daher diese Eigenschaften zu besitzen. In sozialen Netzwerken finden sich unzählige Fitness-Workouts, Tipps zu gesunder oder proteinhaltiger Ernährung und vor allem Bilder von fitten Körpern, durchtrainierten, muskulösen Körpern. Die Fitnessstudios boomen seit vielen Jahren. Doch nun befinden wir uns seit mehr als einem Jahr in einer Pandemie, in der die Fitnessstudios alle geschlossen sind. Durch den Lockdown ist Zuhausebleiben angesagt. Oder eben laufen gehen oder trainieren im Park. Wie geht es also mit der Fitness weiter? Ich habe SportlerInnen aus Halle gefragt, ob sie seit dem Lockdown mehr Sport treiben. Darauf meinten sie:
Vorher habe ich so regelmäßig Sport gemacht, weil es Fitnessstudium gab und keine Ahnung, die Motivation war anders. Naja, aber es geht trotzdem, solange das Wetter cool ist, da kann man hier draußen Sport machen.
Also für mich persönlich gibt es da einen Zusammenhang, weil ich erst jetzt angefangen habe, Fitness zu machen, eher aus Langeweile tatsächlich. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass es meinem Körper gut tut und ich mich insgesamt fitter fühle. Ich habe aufgehört mit Rauchen.
Zu Beginn der Pandemie wurde der Lockdown in den Medien teilweise als Zeit zu entspannen dargestellt. Endlich Ruhe vom stressigen Alltag. Endlich zu Hause bleiben und Zeit finden für Yoga, Instrumente spielen oder lesen. Genau darüber habe ich mit dem Sportsoziologen Thomas Alkemeier gesprochen. Denn ich wollte wissen, ob Zeit zum Runterkommen wirklich passiert im Lockdown. Wird der Lockdown als Belastung oder Entspannung erlebt? Darauf meint Alkemeier:
Ich glaube, wie das erlebt wird, ist ganz stark abhängig von ganz klassischen Größen wie Bildung, Einkommen, Beruf und so weiter, von der individuellen Lebenslage, der Milieuzugehörigkeit, von der Frage, in wie abgesicherten oder nicht abgesicherten Verhältnissen man lebt. Also wenn man sehr privilegiert lebt, eine sehr privilegierte Position hat, die ich auch selber habe, dann ist das häufig tatsächlich so. Für andere, die um ihren Job kämpfen müssen, um ihr Einkommen kämpfen müssen, deren Restaurants zugemacht sind, die meinetwegen Kleinselbstständige sind, deren Laden nicht läuft, für die kein Geld reinkommt, die auf Unterstützungsleistung angewiesen sind, ist das natürlich eine enorme Belastung. Und da ist das, die leben unter einer Anspannung, die es nicht erlaubt, in diesen Zeiten runterzukommen.
Wie der Lockdown erlebt wird, hängt also von der Schichtzugehörigkeit und anderer sozialer Lagen ab. Und was ist mit den vollen Parks mit JoggerInnen und Trainierenden? Hat der Fitness-Hype nicht auch im Lockdown Konjunktur? Thomas Alkemeier ist da anderer Meinung.
Ich glaube in der Tat, dass in solchen Krisensituationen, wie wir sie gerade haben, also in so existenziellen Krisen, dass es da viel, viel weniger um Selbstoptimierung geht und viel, viel weniger darum, am eigenen Körper etwas wie das unternehmerische Selbst herzustellen und zu beglaubigen, als um Resilienz. Dass vielleicht diese Formen körperlicher Äußerung des Sporttreibens im öffentlichen Raum auch gar nicht so sehr etwas zu tun haben mit neoliberalen Verhältnissen und so weiter, sondern dass es darum geht, ja, sich selbst zu empowern, sich selbst als selbstwirksam zu erleben und so weiter. Und insofern zeichnet sich da vielleicht eine Veränderung ab in der Bedeutung, die der Umgang mit dem eigenen Körper hat. Und es liegt nahe, sich in diesen Zeiten mit dem eigenen Körper zu beschäftigen, mit der Gesundheit des eigenen Körpers, mit der Widerstandsfähigkeit, der Resilienz des eigenen Körpers, aber auch der Psyche, da nun dieses Virus ja uns unmittelbar leidlich erfahrbar am eigenen Körper bedroht. Und insofern ist der Körper eben genau das Medium, in dem man sich dann auch meint, wappnen zu können, durch ja vielleicht halbwegs gesunde Lebensführung, Sporttreiben und so weiter. Vielleicht geht es auch gar nicht in erster Linie immer um Gesundheit, sondern wie gesagt darum, überhaupt etwas zu tun, überhaupt die Erfahrung von Selbstwirksamkeit zu machen. Und die kann man in erster Linie und vielleicht sogar am besten am eigenen Körper machen.
In der Pandemie wird öffentliches Leben anders erlebt. Durch Ausgangsbeschränkungen und Ladenschließungen ist das öffentliche Leben stark heruntergefahren. Allerdings sind die Parks voller sporttreibender Menschen. Alkemeier ist der Ansicht,
dass durchaus mehr Menschen als noch in Vor-Corona-Zeiten jetzt in der Öffentlichkeit Sport treiben. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Fitnessstudios geschlossen sind und so weiter. Aber das ist doch auffällig, dass der öffentliche Raum jetzt von vielen Menschen bevölkert wird, die joggen, die Fahrrad fahren, die irgendwelche Gymnastik- und Yoga-Übungen in öffentlichen Parks machen, sofern das Wetter das zulässt und so weiter. Also man sieht eine blühende Fitness-Körperkultur vielleicht besser im öffentlichen Raum.
Mich interessiert weiterhin, ob die proklamierte Zeit zum Entspannen durch Yoga und Achtsamkeitsübungen wirklich gegenwärtig ist. Denn für mich passt Yoga ziemlich gut ins Bild der Pandemie zur Entspannung. Die Zeit zu nutzen zum Dehnen und Meditieren. Eigentlich fungierte Yoga als Gegenbewegung zur Schnelligkeit und Kurzweiligkeit in der neoliberalen Gesellschaft. In der Fitnessbewegung ist Yoga mittlerweile sehr verbreitet. Trotzdem zweifelt Thomas Alkemeyer an.
Ob dieses Yoga machen, Achtsamkeit, ob das dann vollständig aufgeht unter dem Etikett Selbstoptimierung. Und da bin ich so ein bisschen im Zweifel. Ja? Also, dass das die Vokabel ist, die das derzeit wirklich hundertprozentig trifft. Oder ob das nicht tatsächlich eher so in Richtung Resilienz geht. Da gibt's Übergänge, aber mir scheint, so etwas wie Selbstoptimierung passt nicht in die Krise. Beziehungsweise vielleicht passt es auch in die Krise, aber es, in der Krise geht es eher darum, sich gegen Möglichkeiten, und zwar gegen negative Möglichkeiten, zu wappnen. Und da würde ich sagen, das ist eher, sind eher Resilienzpraktiken.
Meine Ausgangsfrage war, wie real ist die Zeit zum Entspannen und Entschleunigen in der Pandemie? Thomas Alkemeyer vertritt die These, Fitness und Sport im Lockdown seien nicht primär mit Selbstoptimierungsgedanken verbunden. Laut Alkemeyer geht es vielmehr darum, überhaupt etwas zu tun und selbstwirksam zu bleiben. Dadurch, dass die Pandemie von vielen als schicksalhaft erlebt wird, bietet zum Beispiel Sport die Möglichkeit, den eigenen Körper wieder selbst zu kontrollieren. Beim Laufen oder Fahrradfahren hat man schließlich selbst in der Hand, wo man langfährt, wo man abbiegt und wie lange man unterwegs ist. Doch wie wird es weitergehen, wenn die Pandemie irgendwann abflaut? Alkemeyer ist der Meinung, dass
wenn es so etwas gibt wie eine Rückkehr zu einer bestimmten Normalität, die sicherlich anders aussehen wird als die Normalität, die wir vor der Pandemie erlebt haben, aber wenn es eine Rückkehr zu einer gewissen Normalität gibt, werden viele Praktiken, die sich jetzt so zu Routinen unter Pandemiebedingungen entwickelt haben, die werden sich auch wieder abschleifen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der globale Kapitalismus mit seinen globalen Konkurrenzen um Erfolg und so weiter, dass der abgeschwächt werden wird durch die Pandemie. Die soziale Ungleichheit wird größer. Und vor dem Hintergrund, denke ich, wenn wir wieder in einen gewissen kapitalistischen Normalzustand zurückgekehrt sind, dann werden auch wieder die Bemühungen um Selbstoptimierung, um Selbstdarstellung und so weiter zurückkehren. Vielleicht bleibt bei einigen Bevölkerungsgruppen, bleibt bei dem einen oder der anderen, bleiben einige Routinen, die sich jetzt so eingeschliffen haben, spazieren gehen und so etwas, bleibt dann übrig, wenn man das ganz schön fand und sich daran gewöhnt hat. Aber ich gehe schon davon aus, dass die Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen sich, sobald das möglich ist, wieder füllen werden und dass es dann auch wieder um Optimierungspraktiken geht.
Wenn es nach der Pandemie so weitergeht wie davor, da drängt sich mir die Frage auf, was kann man dagegen tun? Die Body Positivity oder Body Neutrality Bewegung formieren sich schon seit einigen Jahren als Widerstand gegen Fitnesswahn. Der Körper soll laut den Bewegungen einfach akzeptiert werden und nicht konstant dem Diktat der Verbesserungswürdigkeit unterliegen. Gibt es noch mehr Möglichkeiten, dagegen vorzugehen? Jürgen Marczukat fragt danach.
Habe ich die Freiheit, mich eigentlich diesem Fitnessideal zu entziehen? Was wären die Kosten? Was sind neue Formen des Widerstandes? Also Kuchen essen aus Freude daran oder so, ja? Auf dem Sofa liegen oder auf meinem Buchcover heißt es, ist das Dasein als Couch Potato die neue Form des Widerstandes? Also das wäre eigentlich die eine Frage, kann man sich dem eigentlich entziehen, wenn ja, wie? Und was sind die Kosten? Geht das notwendig auf Kosten zum Beispiel meines Erfolgs?
Wenn wir nach der Pandemie zu gesellschaftlichen Normalitäten zurückkehren, wird sicherlich auch die Fitnesskultur wieder mehr Selbstoptimierung bedeuten. Gibt es da überhaupt Alternativen? Da wirft Jürgen Marczukat die Frage auf.
Wohin geht die Gesellschaft? Und es breitet sich ja eigentlich immer mehr Kritik tatsächlich an der Leistungs- und Wachstumsgesellschaft aus. Sie wird immer etablierter. Da ist die Umweltkrise. Da ist aber auch die Suche nach ökonomischen Alternativen. Postwachstumsgesellschaft wäre so ein Stichwort. Und ich glaube, wenn wir tatsächlich als Gesellschaft vermehrt anfangen, über Alternativen zu dieser Leistungsgesellschaft, die ein unbegrenztes Wachstum einfordert, über mehr Alternativen dazu nachzudenken, dann wird sich auch das Zeitalter der Fitness, ich weiß nicht, ob dem Ende zuneigen, aber auf jeden Fall relativieren. Wir machen heute Sport.